NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. September 1520. Die Thronbesteigung des osmanischen Sultans Süleyman der Prächtige.
Die ersten Nachrichten über den neuen Sultan gelangen 1520 nach Europa. Sie besagen, Süleyman sei noch jung und habe weder Talent noch Erfahrung. Davon ist Leo X. Überzeugt. Der Papst verlässt sich auf den Gesandten Venedigs, der einen Geheimbericht nach Rom schickt, in dem er Süleyman mit folgenden Worten beschreibt.
Er ist nicht älter als 25 Jahre, groß und sehnig. Er hat einen langen Hals und ein mageres, sehr bleiches Gesicht. Er hat nur den Anflug eines Schnurrbarts und bemerkenswert angenehme Umgangsform. Man sagt von ihm, dass er ein weiser Herrscher ist, sehr den Wissenschaften ergeben. Und Menschen aller Art erhoffen sich von seiner Regierungszeit viel Gutes.
Sultan Süleyman Hazretleri!
Während in Rom Dankgebete erklingen, findet am 21. September 1520 im fernen Konstantinopel die Intronisation des neuen Sultans statt. Der amtierende Großvezier Piri Pascha umhüllt Süleyman für seinen ersten großen Auftritt in Goldbrokat, Damast und Juwelen. Die Geschichte Süleymans beginnt in Trabzon am Schwarzen Meer. Um 1495 wird er hier geboren. Im Herrscherhaus ist es üblich, dass alle Prinzen ein Handwerk erlernen. Süleyman wird Goldschmied, weiß Hasan Çobanlı, Autor und Fachmann für osmanische Geschichte.
Er hat eine unglaublich universelle Ausbildung. Abgesehen von der Lehre als Goldschmied hat er sehr früh, schon ab 7 Jahren, Geschichte, Militärkunst, Kunstgeschichte und vor allem Sprachen gelernt. Jeden Tag 3 Stunden reiten, 3 Stunden Bogenschießen, 3 Stunden Mathematik, so muss man sich das vorstellen, also 10 Stunden Training am Tag, wie das später in den Militärakademien ja dann auch war. Es war eine Parallelausbildung der Künste, der Wissenschaften und der Kriegskunst.
Süleyman der Prächtige, so wird er später im Westen genannt, hat das Glück, Lieblingssohn des Vaters zu sein. Die 3 Brüder werden 1514 auf Befehl des Vaters erdrosselt, womit Süleyman der einzige Thronerbe bleibt. Das Leben am Topkapı-Palast ist ihm neu, auch die Intrigen am Hof. Der junge Sultan gilt als klug und vorsichtig. Gleich zu Beginn möchte er seinen Untertanen zeigen, dass seine Regierung auf Strenge, aber auch auf Gerechtigkeit gegründet ist.
Er entschädigt Kaufleute, die von seinem Vater willkürlich beraubt worden waren. Er gibt Leuten Land zurück, das konfisziert worden war. Er erlaubt den Handel mit fremden Mächten, den sein Vater verboten hatte. Und er hat die grausamsten Henker und Exekutoren seines Vaters sofort entmachten bzw. umbringen lassen. Er tut eigentlich in wenigen Monaten viel Gutes und bekommt dadurch einen enormen Zuwachs an Vertrauen und an Dankbarkeit in allen Schichten des Volkes.
Süleyman ist der 10. osmanische Sultan. Er möchte die Erfolge seines Vaters übertreffen und das Reich vergrößern. Sein Vater Selim hat Ägypten und Syrien unterworfen und die Herrschaft im Osten Anatoliens bis an die Grenze Persiens erweitert. Süleyman nun nimmt Europa ins Visier. Von seinen 13 Feldzügen unternimmt er 10 in Richtung Westen. 1521 erobert er Belgrad und bekommt damit den Zugang zum Donauraum, kurz darauf Rhodos. 1526 besiegelt die Schlacht bei Mohács das Schicksal Ungarns. Der größte Teil wird zur osmanischen Provinz. Süleymans Sieg ist ein Trauma für das christliche Europa.
Der Weltmachtsanspruch ist nicht nur artikuliert, sondern Sultan Süleyman ist in der Zeit Karls V., in der Zeit des französischen Königs Franz I., eben ein nicht nur gleichberechtigter, sondern ein wirklicher Machtfaktor innerhalb Europas. Ohne die Osmanen läuft im 16. Jahrhundert nichts.
Erklärt Yavuz Kösse, Professor für Orientalistik an der Universität Wien. 1529 steht Süleyman vor den Toren Wiens, der Hauptstadt der habsburgischen Erblande. Die Situation ist erdrückend. 17.000 Verteidigern steht eine Streitmacht von 150.000 Mann gegenüber. Nur mit äußerster Mühe und durch das Einsetzen eines Dauerregens kann der Angriff an den Stadtmauern abgewehrt werden. Sein großer Gegenspieler ist der Habsburger Kaiser Karl der V. Er ist der mächtigste Monarch in Europa. Der Kaiser ringt mit Süleyman um die Vorherrschaft im Mittelmeer und auf dem Balkan. Markus Koller, Professor für osmanische Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum.
Sultan Süleyman war dann relativ stark auch in die europäische Politik mit eingebunden. Und deswegen kann man auch das Osmanische Reich zumindest strukturell und diplomatisch mit in diese Staatenwelt Europas mit einbeziehen.
Ein machtpolitisches Duell, das schon damals zum Kampf der Kulturen stilisiert wird.
Er lieferte sich wie kaum ein anderer Sultan eine Art von Propagandaschlacht mit Karl dem V., den Habsburger Herrscher, die sich ja beide als Welteneroberer darstellen ließen.
Süleyman bleibt eine beständige Bedrohung für das Habsburger Reich. In vielen Predigten wird von der Kanzel gegen die Osmanen Stimmung gemacht. Der Sultan gilt als Verkörperung des Bösen schlechthin. Die Gräuelpropaganda findet reißenden Absatz.
Es gibt unter Gottes Himmel keine schimpflicheren, grausameren und frecheren Bösewichte als die Türken.
Die Osmanen werden gefürchtet. Nicht umsonst hat man im 16. Jahrhundert ja die ersten Propagandaschriften und Türkenlieder. Die Angst greift um sich.
Das Herzstück seiner Soldaten sind die Janitscharen. Eine eingeschworene Elitetruppe mit legendärem Kampfgeist. Sie sind dem Sultan treu ergeben.
Zu einer Zeit, als in Europa die europäischen Königshäuser sich mit Söldnern und undisziplinierten Armeen rumzuschlagen hatten, hatten die Osmanen mit diesem System ein stehendes Heer, das besoldet wurde, das tatsächlich ein Novum auch war.
Die Janitscharen werden durch eine Knabenlese rekrutiert. Christlichen Familien werden die Jungen weggenommen und versklavt.
So tragisch das für die eine Familie gewesen ist und für viele Familien, so dürfte es als Glücksfall für andere empfunden worden sein. Denn innerhalb des Osmanischen Staates konnte jemand, der begabt war und gefördert wurde, die höchsten Würden erlangen.
Einer der Jungen ist Ibrahim aus Griechenland. In der Palastschule wird sein Talent entdeckt und gefördert, ohne Einfluss seiner Herkunft. Er kommt an den Hof Süleymans, die beiden werden beste Freunde. Nach der Thronbesteigung des Prinzen macht auch Ibrahim Karriere. Bis hin zum Großvezier, dem zweiten Mann nach dem Sultan.
Ibrahim Pascha war ein Jugendfreund von Süleyman. Die beiden hatten ein sehr enges persönliches Verhältnis. Höchstwahrscheinlich war Ibrahim Pascha ja auch verheiratet mit einer Schwester von Sultan Süleyman. Also er gehörte dem engsten Umfeld an.
2011 beginnt eine der erfolgreichsten Serien im türkischen Fernsehen. Muhteşem Yüzyıl, zu Deutsch das prächtige Jahrhundert. Eine historische Seifenoper, die sich auf die Intrigen am Hof des Sultans konzentriert. Unzählige Legenden ranken um den osmanischen Harem am Topkapı-Palast.
Süleyman'ım, Allah her zaman yardımcın olsun.
Sultanım, İstanbul, Trabzon.
Sultanım, size o kadar hasretim ki.
Daha ne olur ki? Öldürsün beni, kontrolüm!
Hinterhältige Machenschaften bis hin zum Mord sind an der Tagesordnung. Um die Nachkommenschaft des Sultans zu sichern, ist jedes Mittel recht. Denn die Thronfolge ist gesetzlich nicht geregelt. Klaus Kreiser, emeritierter Professor für Turkologie an der Universität Bamberg.
Brudermorde finden dann statt, wenn der erfolgreiche Nachfolger, es gab ja keine feste Nachfolgeregel, intronisiert wurde. Schritt er dazu, seine Brüder, die in aller Regel Halbbrüder waren von anderen Frauen, zu beseitigen. Das ist etwa 15 oder 17 Mal in der osmanischen Geschichte geschehen.
Sultan Süleyman!
Im Mittelpunkt der Serie steht Hürrem Sultan, auch bekannt als Roxelane, Tochter eines polnischen Priesters, die als Sklavin aus den Außenbezirken des Osmanischen Reiches verschleppt wird. Die ukrainische Schönheit mit feuerrotem Haar schlägt mit Mut, Klugheit und Raffinesse den Sultan in ihren Bann und wird die Lieblingsfrau des osmanischen Herrschers.
Şükür.
Hürrem schenkt dem Sultan 5 Söhne und eine Tochter. Das schafft Probleme, denn der Sultan hat von einer anderen Frau schon einen Erstgeborenen. Mustafa, ein begabter Junge, ist Hürrem ein Dorn im Auge, da sie den Thron für ihre eigenen Kinder will. Schließlich wird der Kampf um die Thronfolge Ibrahim Pascha zum Verhängnis. Er setzt auf den falschen Nachfolger und muss dafür mit seinem Leben bezahlen. Hürrem verbreitet im Palast Gerüchte, dass Ibrahim Pascha zu machtgierig sein soll. Er wird auf Befehl des Sultans eines Nachts erdrosselt.
In der Zeit von Sultan Suleiman lassen sich eben Dinge nochmal wie in einem Brennglas vielleicht angucken, die auch schon vor seiner Regentschaft eine wichtige Rolle spielten. Nämlich den Blick nicht nur auf den Sultan zu richten, sondern auch auf die höfischen Eliten und die Machteliten dahinter, die die politischen Entscheidungen maßgeblich mit beeinflussten, teilweise wahrscheinlich mittrafen zumindest.
Während Süleyman auf einem Feldzug ist, verbreitet Hürrem das Gerücht, dass Mustafa einen Putsch plant. Der Sohn wird zum Vater zitiert und vor seinen Augen ebenfalls erdrosselt.
Mustafa war der begabteste der vier Söhne. Der war ein strahlender Held, der war ein sehr, sehr gut ausgebildeter Kriegsherr. Europa hat gezittert, dass wenn Süleyman abtritt oder wenn er stirbt und Mustafa ihm folgt, sein Sohn ihm folgt, dass es dann Europa wirklich an Kragen gehen würde. Er war im Grunde der Prototyp eines idealen Nachfolgers. Und Roxelan hat es geschafft, auch ihn beim Vater unmöglich zu machen.
Hürrem schafft es als einzige Frau in der osmanischen Geschichte, von einer Sklavin zur geehelichten Gemahlin des Sultans aufzusteigen und ihm machtpolitisch beinahe ebenbürtig zu sein. Ein radikaler Bruch osmanischer Tradition. Eine Sklavin wird zur Kaiserin. In rund 3000 selbstverfassten Gedichten an Hürrem feiert der Sultan die Liebe, Rosengärten und plätschernde Brunnen.
Meine Geliebte, du bist das Licht und ich der Falter deiner Liebe. Wie wenn man im Rosengarten der Schönheit einen Herzensvogel fangen wollte, so ist der Zustand eines Liebenden, der sich im Netz der Liebe verfangen hat.
Seine Untertanen nennen Sultan Süleyman auch Kanuni, den Gesetzgeber. Er lässt ein umfassendes Gesetzeswerk ausarbeiten, das im gesamten Reich gilt. Für jedermann, damals revolutionär. Er gilt als eine der komplexesten Figuren seiner Epoche. Erbarmungsloser Machtmensch und ebenso Schöngeist.
Ich bin nicht mehr ich selbst. Ich diene dir blind. Eine einzige Locke von dir lässt bereits mein Herz singen. Meine Liebe, Muhibi, ist krank und mein heilendes Extrakt, das bist du.
Unter Süleyman dem Prächtigen wird Istanbul zum Herzstück des Orients und der Welt. Vor allem für Architekten und Künstler. Über 350 Bauwerke lässt er errichten. Zahlreiche Moscheen, allen voran die berühmte Süleymaniye am Ufer des Bosporus. 1566, mit über 70 Jahren, unternimmt Süleyman noch einmal einen Feldzug über Ungarn nach Wien. Erste Etappe ist die Festung von Szigetvár. Kurz bevor die Burg fällt, am 6. September 1566, stirbt Süleyman.
Süleyman war sicherlich schon schwer krank, als er auf den Feldzug gezogen ist. Manche glauben, er hätte Gicht, er hätte Rheuma, sodass der Tod möglicherweise für den einen oder anderen nicht ganz so überraschend kam. Aber es war natürlich ein Problem, wenn ein Sultan auf einem Feldzug starb, die Thronfolge dann entsprechend zu regeln.
Hürrems Sohn Selim wird Thronfolger und Ibrahim Pascha sollte Recht behalten. Als Süleyman stirbt, beginnt der schleichende Abstieg des Osmanischen Reiches.
Es war eben eine Zeit, in der die drei großen Imperien des östlichen Europas, nämlich die Habsburger, die Romanows in Russland und auch das Osmanische Reich, die osmanische Dynastie, muss man sagen, in eine doch immer größere auch Legitimationskrise gerieten.
Sultan Süleyman Hazretleri!
Süleymans 46-jährige Herrschaft zählt als das goldene Zeitalter des Osmanischen Reiches. Bis heute wird er in der Türkei verehrt, als großer Eroberer, tugendhafter Muslim und Reformer in Recht, Literatur und Kunst. Süleyman der Prächtige gilt als der größte Herrscher in der osmanischen Geschichte.
Im Zeitzeichen erinnerte Melahat Şimşek an die Thronbesteigung von Süleyman dem Prächtigen heute vor 500 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.